Wenn man Richtung Saanenland fährt, kommt man so über einen Pass und man sieht dann langsam die Berge, die Täler, und jeder Einheimische bekommt dann so ein Kribbeln im Bauch, weil er weiß, jetzt bin ich zurück in meiner Heimat. Dieses Gefühl finde ich ganz speziell.
Das hier ist eine Geschichte. Eine Geschichte erzählt in 4 Kapiteln. Eine Geschichte über eine Region in der Schweiz. Über die Orte, Berge, Wege und Menschen in und um Gstaad. Eine Geschichte über eine Reise durch Täler und über Berge.
Die Geschichte einer Suche nach diesem Kribbeln, von dem ihr gerade gehört habt. Und danach, wieso es auftritt, wenn man Richtung Gstaad fährt. Wir wollen das auch spüren. Und deswegen steigen wir ein.
Ich bin Jonas.
Und ich bin Anna.
Und das ist Überm Berg.
Folge 3. Kapitel 1 – Wie alles begann.
So, rein hier. Ei, Rede.
Wir sitzen gemütlich.
Das ist mal...
Das ist doch ein anderes Reisen.
Ja, das ist doch mal ein anderes Reisen, ganz genau.
In grünen Sesseln aus Samt, vor uns ein kleiner Tisch, über uns ein Netz für Koffer, die Wände holzvertäfelt und mit goldenen Details geschmückt. Die riesigen Fenster erlauben einen Blick auf die grüne, weite Berglandschaft. Etwas weiter hinten sieht man weiße Gipfel und immer wieder kleinere und größere Bergdörfer.
Ich sage immer, es ist so ein bisschen die blau-grüne Phase der Schweiz. Im Hintergrund immer die schneebedeckten Berge, die Gletscher, Jungfrau natürlich, Klasse 3000 bei Gstaad. Und man ist aber immer in der Vegetation drin.
Das ist Niklas Mani. Und gemeinsam mit ihm sitzen wir in einem Zug, der uns in Richtung Gstaad bringt.
Ich bin Niklas Mani. Ich darf Marketingmanager sein für Europa, für die Montreux-Berner Oberlandbahn, MOB als Kürzel.
Gstaad ist ein Dorf im Berner Oberland, in der Gemeinde Saanen.
Und der Zug, in dem wir hier anrollen, ist ein ganz besonderer. Wir sitzen im Golden Pass Belle Epoque. Und die Belle Epoque, die erkennt man am Design des Zuges deutlich.
Und auch Niklas fühlt sich hier im grünen Samtsessel sichtlich wohl. Und zugegeben, das liegt nicht nur an seiner Begleitung. Draußen zieht eine wunderschöne Landschaft an den Fenstern vorbei. Und auch im Zug reist man, durch die Zeit nämlich.
Der aktuelle Golden Pass Belle Epoque Zug, in dem wir uns jetzt befinden, ist halt ein Nachbau dieser Originalwagen, einerseits aus 1915 und dann vom Golden Mountain Pullman Express aus den 1930er Jahren. Der Stil ist halt so, wie es sich damals gehörte, luxuriös zu reisen. Sprich mit dem Fauteuil, also diesem Sessel, man könnte sagen, fast bequemer als zu Hause in der eigenen Stube, ne? Dann natürlich auch diese speziellen Eckfenster, die wir haben, damit man auch fast den Kopf raushalten könnte. Der Vorgänger der Panoramafenster eigentlich von früher her. Und dann natürlich die ganze Messing-Dekoration, die Gepäckträger. Also ja, wie es sich damals gehörte, so als kleiner Orient-Express.
Wir legen heute nur einen kleinen Teil der Zugstrecke zurück, die man hier am Stück fahren kann. Denn seit kurzem kann man mit dem sogenannten Golden Pass Express von Interlaken nach Montreux durchfahren. Quasi ein Streifzug durch die Schweiz. Von den beiden Seen bei Interlaken zum nächsten bei Montreux. Vorbei am Bergpanorama rund um Gstaad.
Und während genau das an uns vorbeizieht, sitzen wir gegenüber von Niklas. Und er erzählt. Zum Beispiel, warum die Strecke auch Goldene Passlinie genannt wird.
Und zwar wurde der Name Golden Pass eigentlich durch die englischsprachigen Touristen gegeben damals. Die haben eine Golden Time, eine Good Time verbracht, sind über die Pässe gefahren mit den Zügen, meistens auch im Herbst, im Oktober, wenn es natürlich die Golden Leaf, die goldenen Blätter war. Und so entstand der Name Golden Pass.
Diese goldene Zeit machen sich einige BesucherInnen zum Beispiel beim Bahnwandern.
Und zwar fährt man ein Stück mit der Bahn, wandert dann ein Stück und fährt wieder mit der Bahn. Beispielsweise in Gstaad gibt es von Gstaad nach Sanen den sogenannten Yehudi Menuhin Philosophenweg. Ja? Und das ist ein typisches Bahnwanderprodukt. Ja, da kommt man von Montreux her beispielsweise nach Gstaad, macht einen Aufenthalt, geht dann zu Fuß dem Philosophenweg entlang bis nach Sanen, schaut sich noch die Mauritiuskirche an, das Heimatmuseum, und steigt dann wieder in den Zug und fährt weiter.
Und so wollen wir es machen. Unser erster Halt auf der Tour in der Gegend rund um Gstaad ist Sanen. Ein kleines Dorf, etwa 15 Zugminuten von Gstaad entfernt.
Halt auf Verlangen.
Kapitel 2: Die Dörfer.
Jonas,
mitten im Ortskern von Sanen treffen wir Claudia.
Mein Name ist Claudia von Siebentalfust. Ich bin im Saanland aufgewachsen, habe die Welt bereist und bin zurückgekehrt an den für mich schönsten Ort, das Sanenland. Hier bin ich zu Hause.
Das Sanenland und der Ort Sanen haben ihren Namen übrigens vom gleichnamigen Fluss, der Saane.
Claudia gibt seit 9 Jahren Führungen durch Sanen. Und das aus Überzeugung. Und mit viel Expertinnenwissen. Denn Claudia ist in Sanen aufgewachsen. Deswegen, erzählt sie, kennt sie eigentlich jeden Weg und jede Gasse hier im Dorf.
Und habe mich oft ein bisschen gefragt, warum gewisse Touristen der Hauptstraße entlang von Dorf zu Dorf laufen. Und habe oft auch diesen Gästen gesagt oder erklärt, nehmt doch diesen Weg und da läuft ihr am Bach entlang, dort ist es viel schöner. Und so hatte ich die Idee, dass ich plötzlich Dorfführungen anbieten könnte und den Gästen wirklich auch Orte zeigen, die vielleicht nicht jeder Gast sieht. Das sind nicht die normalen, sondern eben die versteckten Ecken, die ich doch seit meiner Kindheit kenne.
Und an diese versteckten Ecken laufen wir zusammen mit Claudia.
Das Dorf ist, genauso wie die gesamte Region, vor allem bekannt für seine Chalets. Hier in Sanen gibt es besonders viele, die, gemessen an ihrem Alter, sehr gut erhalten sind.
Es gibt da gewisse Regeln, die ganz genauen Regeln weiß ich nicht. Aber es ist zum Beispiel auch definiert, wie weit ist das Dach von der allgemeinen Bausubstanz rauskommen kann. Gegen vorne, auf die Seiten. Dann gibt es sicher gewisse Merkmale an den Konsolen. Die sind da alle ein bisschen ähnlich.
Denn überall in Sanen reiht sich eins der traditionellen Holzhäuser ans nächste. Alles andere, zum Beispiel Hochhäuser, sucht man hier vergeblich. Und das hat einen Grund. In den 60er Jahren wollte ein Investor hier Hochhäuser bauen, erklärt Claudia. Der einheimischen Bevölkerung hat das gar nicht gefallen. Die haben Unterschriften dagegen gesammelt und innerhalb von 3 Wochen einfach das Baureglement geändert. Seit 1962 darf man deswegen in Sanen ausschließlich Chalets bauen. Und für die Chalets selbst gibt es auch Vorgaben.
Ein Chalet darf nicht mehr als 3 Etagen haben. Ausnahmen gibt es zwar, aber nur in bestimmten Zonen und nicht im Ortskern. Zum Beispiel für Industrieunternehmen oder Hotels. Und auf ihren Baustil sind die Sanerinnen und Saner sehr stolz.
Wir sind sehr froh darum. Wir haben keinen Berg, der unser USP ist, wie Zermatt das Matterhorn. Unser USP ist unser Baustil. Ja. Der ist einmalig in der Schweiz.
Die Chalets sind immer aus Holz oder zumindest mit Holz verkleidet. Oft haben sie bunte Fensterläden. Viele der BewohnerInnen haben Blumen auf dem Balkon und aufwendige Schnitzereien im Holz oder Bemalungen an der Fassade.
Man sieht es hier sehr gut, Jahreszahl 1693. Es ist wahnsinnig viel aufgeschrieben, hier aufgemalt, also nicht im Holz
eingekarft. Man sieht dominierend die Farben Rot und Schwarz.
Viele dieser Bemalungen haben eine Bedeutung. Ein Bär oder Löwe zum Beispiel zeigen, dass die Familie sehr einflussreich war. Außerdem stehen meistens der Name des Besitzers und des Zimmermeisters drauf. Und ein religiöser Spruch.
Aber eines der Häuser gibt selbst Claudia Rätsel auf. Unter dem Dach ist ein sogenanntes magisches Quadrat aufgemalt.
Ein Quadrat mit einer Zahlenkombination. Ja. Und immer irgendwo durchgerechnet gibt das die Zahl 15. Magische Quadrat sollte eigentlich das Haus und die Einwohner schützen vor Feuer und Wasser. Und eben kein anderes Haus im Saanland hat das und niemand weiß, warum das da ist.
Also auch nicht, warum das die 15 ist.
Nee. Ja.
Nein.
Bei einer Sache kann man sich bei einem Besuch aber sicher sein. Zwei Tieren begegnet man in der Region immer wieder. Zum Glück nicht in echt, zumindest was den Bären angeht. Der ist nämlich das Wahrzeichen der gesamten Region Bern. Und auch hier in Saanen und Gstaad gern gesehen. Und auf der Flagge von Saanen findet man außerdem einen Kranich. Der hält Wache.
Hier ein ganz klassisches Beispiel. Der Kranich hat hier in seiner Kralle einen Stein. Ja. Also wenn er jetzt einschlafen würde, würde er die Kralle wahrscheinlich öffnen, der Stein würde zu Boden fliegen und die Leute werden gewarnt oder einfach die Gefahr erkannt. Ja.
Saanen ist im Übrigen nicht nur für seinen Baustil und wachsame Kraniche bekannt.
Sondern auch für eine Brücke in der Nähe des Bahnhofs.
Die Brücke selbst ist, zugegeben, ziemlich unscheinbar.
Sie ist nicht besonders lang.
Sie ist, ganz ehrlich, nicht besonders schön.
Und auch nicht sehr hoch.
Aber eines ist sie.
Sie ist die Brücke, auf der eine der Schlüsselszenen eines sehr berühmten Bollywood-Films gedreht wurde. Den echten Namen kann ich leider nicht aussprechen. Aber den kurzen. DDLJ. Oder auf Deutsch, wer zuerst kommt, kriegt die Braut.
Auf ihr wurde eine Tanzszene gedreht, die mindestens indienweit bekannt ist. Der Hauptdarsteller ist Shah Rukh Khan, einer der berühmtesten indischen Schauspieler ever. Und deswegen ist diese Brücke und der Drehort Saanen der Grund, warum jedes Jahr viele Inderinnen und Inder nach Saanen in die Schweiz pilgern.
Saanen goes Bollywood.
Andere Besucherinnen und Besucher lockt Saanen nicht mit großem Kino, sondern mit Musik. Und die hat er hier nach Saanen gebracht.
Im ersten Stock ist das Museum von Yehudi Menuhin, aber das kann man sich nicht als Museum vorstellen. Es ist eine gute Stube.
Yehudi Menuhin. Der Musiker, Dirigent und Philosoph hat mal in Saanen gewohnt und hier später das Gstaad Menuhin Festival gegründet. Das war 1957.
Und mitverantwortlich dafür ist die Kirche in Saanen, die auf einem kleinen Hügel am Rand des Dorfkerns steht.
Und auch zu dieser Kirche bringt uns Claudia. Vorbei an den Holzhäusern, dem Fluss und durch die Gassen von Saanen. Und dann stehen wir vor ihr. Die Kirche ist umringt von einer alten Steinmauer und einem bunten, wilden Garten. Vor dem Haupteingang steht ein gewaltiger Baum.
Ich habe vor 9 Jahren angefangen, Dorfführungen zu machen. Und als ich wusste, ich muss Kirchenführungen machen, habe ich das am Anfang gar nicht toll gefunden. Zwischenzeitlich liebe ich es.
Wir betreten die Kirche. Und ihr Aufbau und vor allem die Akustik, das fällt selbst Laien auf, der ist besonders.
Hier steht 1604 und man könnte meinen, dass dies das Erbauungsjahr ist, ja. Ist es aber nicht.
Das Baujahr der Kirche wird auf 1228 geschätzt. An den Wänden findet man bunte Wandbemalungen, die Bibelstellen illustrieren.
Geschichten von Maria und Jesus auf dieser Wand und hinter dir Jonas auf dieser Wand dann die Legende der Thebaischen.
Und noch was fällt schnell auf. Die hohe Decke und der Klang, der durch sie entsteht.
Zwischenzeitlich gab es im Mittelalter hier über 6 oder 7 Altäre. Mhm. Und dann eben nach der Reformation kam dann erst die Kanzel. Man sieht hier 1628. Mhm. Ja. Die Kirche ist mal fast abgebrannt. 1940 hat der Blitz im Turm eingeschlagen. Oh.
Bis 1940 war die Decke tatsächlich flach, bis ein Brand die Kirche erwischt.
Und normalerweise ist da ein Brand nicht etwas Schönes, aber in diesem Sinne hatte der Brand doch, war ganz einschneidend, weil man hat dann die Decke geöffnet. Und dank der Öffnung dieser Decke hat die Kirche die Akustik bekommen.
Ja.
Und dass das super klingt, wenn man Musik macht, das hat eben auch Yehudi Menuhin erkannt.
Wenn der Blitz nicht eingeschlagen hätte, das Feuer nicht gewesen wäre, wäre die Decke eben noch flach gewesen. Mhm. Und Yehudi Menuhin hätte wahrscheinlich das Menuhin-Festival hier gar nie gegründet.
Ja.
Weil diese Kirche war eigentlich der Grund, warum Yehudi Menuhin das Festival gegründet hat, wegen der Akustik.
Mhm. Ja. Und die testen wir bei unserem Besuch ausgiebig. Claudia selbst überrascht uns mit ihrer Stimme.
Und auch Jonas setzt sich an das Klavier, das im Kirchenschiff steht.
Noch besser wäre natürlich die Orgel.
Beim Menuhin-Festival dürfen wir damit noch nicht auftreten. Das tun andere. Aber die Location ist für die MusikerInnen des Festivals tatsächlich dieselbe.
In der Kirche in Sahnen finden über das gesamte Festival hinweg mehrere Konzerte statt. Neben der Kirche gibt es aber noch andere Konzertorte. Zum Beispiel ein Festivalzelt in Gstaad. Insgesamt dauert das Gstaad Menuhin-Festival über 2 Monate. Die Konzerte reichen von klassischer Kammermusik über Swing, einem Act, der Klassik mit Breakdance verbindet, zu Sinfonieorchestern.
Aber neben Chalets, filmreifen Brücken und Kirchenklängen schwärmt Claudia vor allem von einer Sache immer wieder, wenn sie von Sahnen spricht. Zurück ans Tageslicht. Wir stehen mit ihr auf der Wiese vor der Sahner Kirche. Die Sonne scheint uns ins Gesicht und wir blicken, leicht erhöht, aufs Dorf und grüne Wiesen drumherum und auf die Berge, die das Dorf überragen.
Ich denke an die Natur, die hier noch absolut intakt ist. Die Natur ist unser Spielplatz. Biken, Wandern im Sommer, Skifahren, Schlitteln, Langlauf im Winter. 4-Jahres-Tourismus, also zu jeder Jahreszeit, bietet das Sahnenland etwas. Ich könnte auch nicht sagen, welche Jahreszeit die schönste ist. Sie sind alle wunderschön.
Für Claudia ist das Besondere an der Region rund um Gstaad der Mix aus Luxustourismus auf der einen, aber gleichzeitig der typisch traditionellen Alpwirtschaft und dem bodenständigen Leben auf der anderen Seite.
Ich würde sagen, dass das Sahnenland wirklich eine ganz spezielle Kombination bietet, ein kleiner Mikrokosmos ist in diesem Sinne. Wir haben die kleinen Dörfer die mit unseren Zentren, aber sobald man da rausläuft, in 2-3 Minuten ist man irgendwo auf einem Weg für sich, eben in der Ruhe der Natur. Und diese Kombination finde ich sehr einmalig.
Und selbst oder vor allem als gebürtige Sahnerin kann sich Claudia im Blick auf das Sahnenland gar nicht satt sehen.
Wenn man Richtung Sahnenland fährt, kommt man so über einen Pass und man sieht dann langsam die Berge, die Täler und jeder Einheimische bekommt dann so ein Kribbeln im Bauch, weil er weiß, jetzt bin ich zurück in meiner Heimat. Dieses Gefühl finde ich ganz speziell.
Und das finden wir
toll. Ja. Wunderbar.
Und wollen deshalb weiter eintauchen. Eintauchen in die Natur oberhalb der Täler. Apropos Täler. Eine Geschichte, die einem in der Region immer wieder begegnet, ist die Legende um die Entstehung dieser Landschaft.
Als Gott sich nämlich nach dem Basteln der Erde am 7. Tag ausruhen wollte, will es die Legende, dass er sich dafür mit seiner Hand abstützte. Und siehe da, er hinterließ einen perfekten Abdruck auf der Erde.
5 Finger, 5 Täler. Turbach, Lauenen, Schönried bzw. Sahnlöser, Gsteig, Halbe Höni und mittendrin, wo der Handballen war, das Dorf Gstaad.
Nun ja, für uns geht es auf jeden Fall weg vom Ballen. Eher Richtung Zeigefinger, wenn man so will. Ab in die Natur der Berge.
Kapitel 3. die Natur.
Ja, das war's. Ein anderes Beispiel, was ein bisschen einerseits lustig ist, war ich mal in den, im Silvretta-Gebiet, Skitourenwoche. Und dann war ich so auf einem Scheidepunkt zwischen Engadin, Klosters und Österreich.
Das ist Willi Ärgerter.
Und dann, wir wollten nach Kloster, ich mit der Gruppe. Und dann sage ich so, sind alle bereit? Ja gut, fahren wir los. Weggefahren. Und dann nach 200-300 Metern habe ich angehalten, Nebel gehabt, geschneit, angehalten, gezählt. 11. Himmel, Donner. 1, 2, 3, 12. Was ist denn? Und dann habe ich, weil ich ein schlechter Rechner bin, habe ich nochmal geschaut. Dann hat der zweithinterste so nach vorne geschaut. Bin ich in einer falschen Gruppe? Und da habe ich auf einmal einen Gast zu viel gehabt.
Willi erzählt von einer seiner Wanderungen als Bergführer. Als sich ein Gast zu ihm verirrt hat und eine völlig andere Wanderung als geplant gemacht hat. Das dürfte uns heute wohl nicht passieren, denn unsere kleine Wandergruppe ist überschaubar.
Gemeinsam mit Willi gehen wir bergauf. Auf den Hornberg bei Gstaad. Hinauf führt uns ein Wanderweg. Einer von über 300 Kilometer Wanderwegen, die es rund um Gstaad insgesamt gibt.
Und Willi, der kennt wohl die meisten davon.
Er selbst ist
1947, also im letzten Jahrtausend geboren, in Schönried aufgewachsen, bei lieben Großeltern.
Willi erzählt, dass sein Großvater ihn schon früh mit in die Natur genommen hat. Zusammen mit ihm gewandert ist, ihm Bäume und Blumen gezeigt hat. In der Schule sei Willi nie gut gewesen, aber seine Liebe zur Natur, die hat er auch schon als kleines Kind bemerkt. Nachdem er bei Landwirtschaftsbetrieben und als Schreiner gearbeitet hat, hat er dann 1970 seine Bergführerausbildung gemacht. Seitdem ist er immerzu in den Bergen unterwegs. Mal weiter weg und mal hier in seiner Heimat rund um Gstaad.
Die Frage nach seinem Lieblingsort in den Bergen liegt also nah. Die Antwort fällt Willi aber nicht ganz so leicht.
Das ist so eine bisschen Frage, die kann man anderen Leuten stellen, aber mir nicht so gut, weil mir gefällt es überall. Es ist schön hier, ob ich jetzt unten im Tal laufe oder aufs Wildhorn gehe oder in die Geltenhütte oder Grubenberg oder in die Gastlosen. Es ist überall schön.
Mit den Gastlosen meint Willi keine schlecht laufende Hotelkette, sondern eine markante Bergkette in der Region. Und weil sie aussieht, wie sie aussieht, wird sie auch Sahnenländer Dolomiten genannt. Und der Hausberg von Gstaad ist übrigens der Egli. Wer da nicht hochwandern möchte, kann auch die Bergbahn nehmen.
Vor ein paar Jahren kam neben den Bergtouren dann noch ein weiteres Projekt für Willi dazu. Sein Blumenweg. Ein Abschnitt auf einem Wanderweg beim Hornberg, an dem Willi knapp 50 verschiedene Blumenarten gepflanzt hat. Zusammen mit Erklärungen für Wanderinnen und Wanderer.
Und wir bekommen die Erklärungen sogar mündlich, während wir mit Willi den Wanderweg gemeinsam entlangstapfen.
Mein Hobby.
Schuhnägel sammeln.
Ja. Habe ich zu Hause so ein großes Glas voll. Ja, gibt aber jedes Jahr wieder.
Schade, dass es nicht benagelt ist, sonst hätte ich den Andenken da gelassen.
Und dabei blicken wir auf das weite Bergpanorama um uns herum.
Die letzten da, oder die ersten, wenn wir wollen, sind Le Trois Pucelles. Französisch.
Die drei?
Die drei Keuschen. Weil Pucelles, das ist, weil die sind damals schwierig zum Besteigen. Also
am Schluss sind ja die drei Keuschen.
Ja.
Okay.
Und dann kommt die Chavigny. Das ist schon ein bisschen deutsch, aber es ist auch französisch. Dent de Chavigny. Und dann kommt der mit dem roten Fels.
Ja.
Das ist die Dent de Rue.
Und während sich Willi bei seinem Lieblingsort hier in der Region nur schwer entscheiden konnte, fällt ihm die Antwort auf die Frage, was er mit der Natur verbindet, ganz leicht. Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen.
Die Gesundheit.
Umso besser, dass wir noch eine Weile mit Willi durch den Wald wandern und uns seine Geschichten über Berg und Tal, Pflanzen und Tiere anhören können.
Das ist der Klee, echter Wundklee. Da hat man früher die Blüten, wenn sie jetzt schon blühtet war, abgeschnitten und in Hundeschmalz.
Bevor wir ein neues Kapitel aufschlagen. Kapitel 4. Der Käse. Und das beginnt mit dem Stoff, aus dem gute Geschichten gemacht sind. Mit einem Schatz. Mit dem Gold der Alpen nämlich.
Damit gemeint ist allerdings kein echtes Gold. Sondern was viel Besseres. Zumindest wenn ihr mich fragt. Nämlich der Alpkäse aus Gstaad, der auch Gold der Alpen genannt wird.
Oder eben korrekterweise Berner Alpkäse AOP. AOP steht für Appellation d'origine protégée, ist also eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Heißt, Berner Alpkäse darf sich nur nennen, wer auch wirklich Berner Alpkäse ist. Und wenn der Käse knapp 2 Jahre reift, wird aus ihm der Berner Hobelkäse, auch das natürlich geschützt.
Und seinen Namen trägt der Alpkäse deswegen, weil er direkt auf den Alpen hergestellt wird.
Und einer dieser Hersteller ist David Perretten.
Und Käse herstellen, das ist seine Leidenschaft.
Nein, das ist wirklich mein Traumberuf. Also es war immer schon als Kind, das war eigentlich sehr früh für mich klar, dass ich Landwirt werden will.
Wir besuchen ihn auf seinem Hof. Hier wohnt er mit seiner Familie und produziert Käse schon in mindestens 3. Generation. Vielleicht auch länger, erzählt er. Aber so weit reichen die Infos zum eigenen Stammbaum einfach nicht.
Wir kommen morgens bei David an, als er schon mitten in der Käseherstellung ist und die Milch von über 20 Kühen zu Raclette-Käse verarbeitet.
Also hier produzieren wir eigentlich von Anfang Oktober bis Ende Mai, jeden zweiten Tag, also eigentlich die gesamte Milch.
Insgesamt stellt David auf seinem Hof 3 verschiedene Sorten Käse her. Raclette, Fondue und Alp- bzw. Hobelkäse. Alles bio.
Noch mit Kräutern und mit Pfeffer und Natur. Und auch diese 3 Geschmacksrichtungen. Mutschli, das ist so ein Schweizer Halbhartkäse. So eher klein. So, meistens sind sie eher fest und wir machen sie ein bisschen cremiger. Bei uns sind die fast eher wie so ein Rahmkäse, obwohl wir nicht zusätzlich Rahm dazu geben, so wie wir ihn selber gerne haben, machen wir den auch.
David nimmt uns Schritt für Schritt mit durch die Käseproduktion.
Grundsätzlich läuft das so, dass ich am Morgen als erstes hier den Dampfkessel anheize. Ja. Der wird mit Holz beheizt.
Ah, okay.
Und erzeugt Dampf und mittels dem Dampf kann ich hier das Käse wärmen.
Wir stehen vor einem riesigen Kupferkessel, in dem David seinen Käse herstellt.
Eine Maschine rührt und David behandelt die Milch.
Und dann wird das auf etwa 32 Grad erwärmt. Und dann geben wir die Käsekultur dazu, die Bakterienkultur.
Ah, ja.
Die sind sehr entscheidend für die Reifung und die Aromenbildung. Und das dann auch, je nach Käsesorte, nimmt man verschiedene andere Kulturen.
Wenn sie dick genug ist, wird sie geteilt. In Molke und den sogenannten Bruch.
Jetzt mache ich einen Wegzug von der Flüssigkeit, von der Molke. Etwa 20% ist jetzt raus. Und nachher ersetze ich diesen Teil mit Wasser, mit Warmen. Das ist bei Waschrei ein bisschen speziell. Alle diese eher weichen Käse wird viel mit Wasser gearbeitet.
Später dann in Formen abgefüllt und gepresst.
Zu schnell ist nie gut. Also Käse braucht einfach immer Zeit.
Ja.
Wenn das zu schnell gerinnt, dann übersteuert das eigentlich den Reifungsprozess der Milch.
Und nochmal später, am nächsten Tag, wird der Käse aus der Form geholt, gesalzen und gelagert, bis er reif ist.
Und das macht auch David. in seinem eigenen Käsekeller. In den nimmt er uns auch mit.
Und hier kommt alles rein, was wir hier unten produzieren eigentlich. Die frischen. Aber jetzt ist auch schon sehr viel weg und zum Teil im Kühlraum.
In den Holzregalen lagern die Käseleibe, werden ab und an von David gewendet und bearbeitet.
Das Salzbad, das sieht eigentlich für Feuchtigkeit aus und befestigt die Rinde. Und nachher natürlich auch noch mit der Pflege, mit Salzwasser, das hilft auch noch.
Im Keller riecht es nach Ammoniak. Der Geruch entsteht, wenn Käse reift.
Ja, also hier brauchen wir nicht so viel zu trocknen, vorne schon. Und hier im Winter können wir einfach heizen ein bisschen.
Nach dem Abstecher in den Keller begleiten wir David zurück nach draußen. Auf die Weide, wo er seine Kühe von der einen Seite auf die andere buxiert.
Und die Kühe hören aufs Wort. Wenn David ruft, dann kommen sie.
Hallo, schönen guten Tag. Das ist sehr unhöflich. Das ist sehr unhöflich, da wird erstmal gekotet.
Naja, fast alle. Die kleinen Kälber müssen noch üben.
Aber nachdem auch das letzte Kalb auf der neuen Weide steht, setzen wir uns hin. Auf eine Bank vor seinem Haus, unter einen Baum. Und David erzählt von seinem Arbeitsalltag. Der ist nämlich unterschiedlich, je nach Jahreszeit.
Während er in den Frühjahrs- und Herbstmonaten in seinem Hof bei Gstaad, dem Hauptbetrieb, arbeitet, ist er im Sommer oben auf dem Berg.
Im Sommer betreiben wir auch eine Alpwirtschaft, die ist etwa 7-8 Kilometer vom Hauptbetrieb entfernt. Dort werden zwischen Anfang Juni und Ende August etwa 70 Tiere gesömmert und die Milch dort vor Ort zu Alpkäse verarbeitet.
David betreut dort nämlich auch die Kühe von anderen Betrieben, zusammen mit seinen. Den Start und das Ende der Produktion auf der Alp sind in jedem Jahr der sogenannte Alpauftrieb und Alpabtrieb der Kühe. Selbst für David, der das seit vielen Jahren macht, sind diese Tage etwas ganz Besonderes.
Am Tag selber, wo man zügelt, ist immer ein bisschen Aufregung in der Luft. Das ist einfach so. Es gibt Leute, die schlafen nicht vor dem Alpaufzug. Ich bin da relativ locker, aber trotzdem, es ist immer eine gewisse Vorfreude und Spannung.
Früher als sonst werden die Kühe an diesem Tag gemolken.
Und die Tiere, die fühlen das auch. Also die werden auch ziemlich kribbelig und haben Vorfreude zum Losmarschieren.
Und bekommen dann ihre traditionellen Glocken um, die größer sind als ihre gewöhnlichen. Daran erkennen auch die Kühe, dass der Auftrieb bevorsteht, sagt David.
Also die merken dann natürlich, wenn man die großen Glocken anzieht, jetzt geht es nach oben. Und die freuen sich also richtig. Und es gibt auch Beispiele von alten Kühen, die man schonen wollte und keine große Glocke angezogen hat, damit sie es leichter hat. Und dann wollte die nicht laufen. Die wollte einfach ihre Glocke.
Und das kann David beim Auftrieb gar nicht gebrauchen. Schließlich sind es knapp 2 Stunden Fußmarsch bis auf seine Alp. Eine
200-jährige Berghütte mit Holzboden, Holzwänden, muss man halt einfach ein bisschen anders arbeiten. Also man kann nicht einfach kesselweise Wasser rumschmeißen. Aber eigentlich das Handwerk selber ist eigentlich immer das Gleiche. Also ist nicht so sehr entscheidend.
Aber, sagt er, das Handwerk des Käsemachens ist hier oben im Prinzip nicht viel anders.
Davids Tag startet auf der Alp um 6 Uhr morgens. Und zwar damit, dass er den Käse vom Vortag bearbeitet. Dann macht er die Melkmaschine bereit und schiebt anschließend eine kurze Kaffeepause ein, bevor er die Kühe in den Stall bringt. Denn die sind tagsüber im Stall und abends und nachts draußen, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Denn den bekommen auch Kühe, besonders vom Euter.
Wenn die Kühe im Stall sind, wird gemolken. Erst dann gibt's Frühstück für David und seine Familie. Anschließend verbringt David den Tag unterschiedlich. Er repariert Dinge am Haus, baut Zäune und bearbeitet die Alp rundum. Zum Beispiel entfernt er Disteln, erzählt er, die wegen des Klimawandels immer mehr werden.
Und immer wieder schaut er bei den Kälbern und jungen Kühen nach dem Rechten. Die sind nämlich auch tagsüber draußen, aber meistens am Hang und geschützt vor der Sonne. Gegen 17 Uhr lässt er den Rest der Truppe wieder raus, putzt den Stall und macht gegen 18.30 Uhr Feierabend und Familienzeit. So erzählt er.
Zusammengefasst, ein ziemlich langer und arbeitsintensiver Tag. Aber David genießt die Zeit.
Ja, also besonders natürlich die Arbeit mit den Tieren. Das ist schon sehr anspruchsvoll, aber sehr schön. Einfach die Ruhe, die es hat, wenn man Kühe melkt. Das ist wirklich etwas fast schon Esoterisches, kann man fast sagen. Weil die Kuh ist so ein ruhiges Tier und wenn die wiederkäut und auch die Energie, die von einer Kuh ausgeht. Also eine Kuh hat eine Heizleistung von einer Kilowattstunde. Das ist wirklich imposant. Also die ganze der Verdauungsapparat einer Kuh ist so gewaltig.
Wenn David über seine Kühe und das Käsemachen spricht, spürt man, mit wie viel Herzblut er bei der Sache ist.
Und ein Produktionsgeheimnis gibt er uns auch noch mit.
Also Käse muss man immer versuchen während der Produktion. Nach dem Dicken muss man das versuchen. Bevor man den rausnimmt, muss man das versuchen. Am Morgen nach dem Pressen wird ein bisschen probiert, ob der gesäuert hat. Man kann das auch messen, aber es ist nicht das Gleiche.
Und das Endprodukt auch. Deswegen machen wir uns auf zu einem besonderen Ort mit viel Berner Albkäse, den wir probieren können.
Wir sind zu Besuch in der sogenannten Käsegrotte, die früher auch Käsekathedrale genannt wurde. Die Käsegrotte ist ein ehemaliges Wasserreservoir in der Nähe vom Dorf Gstaad. 25 Meter unter der Erde und mit runden Wänden aus Beton.
Und in die Käsegrotte kommt der Berner Albkäse nach der Produktion auf der Alp. Und er wird dort gemäß seines Status ausgestellt und zelebriert.
Relativ steile Treppen.
Oh ja, das ist in der Tat nicht ganz ohne. Das hören wir jetzt auch.
Also die älteste Person, die runterging, war 94. Also das
ist kein Problem. Na ja gut, dann gehen wir das wohl auch hin.
Wir klettern hinab. Zusammen mit René.
Also mein Name ist René Rieser, ich bin hier der Geschäftsführer von der Molkerei Gstaad. Ich bin seit 2011 hier, also schon fast 13 Jahre.
René leitet den genossenschaftlichen Molkereibetrieb, der Milch von rund 3000 Gstaader Kühen zu Käse verarbeitet bzw. lagert. Und zu diesem Molkereibetrieb gehört eben auch die Käsegrotte.
René ist im Übrigen nicht nur Geschäftsführer, sondern auch selbsternannter König. René ist der King of Cheese.
Nach vielen Treppenstufen und Leitern, die uns ins Innere des Berges führen, treten wir endlich ein.
Ah, die Musik.
In die Hall of Cheese.
Okay.
Kommt dann gleich. So.
Mit Musik.
Kommst du?
Wir stehen in einem mit Kerzenschein beleuchteten Gewölbekeller. Ringsum stehen meterhohe Regale, gefüllt mit Käseleiben. Wie viele, das können wir nicht zählen. In der Mitte der Regale steht ein Tisch mit karierter Tischdecke, Weingläsern und auf ihm der Star dieser Veranstaltung, der Albkäse.
Und bevor wir losprobieren, gibt's eine Anweisung von René.
Über drei Sachen spreche ich nie hier drin. Das ist der Politik, Religion und der Milchpreis.
Ja.
Was er uns aber verrät, ist das Geheimnis des Albkäses.
1548 wurde das erste Mal die Käseproduktion hier in der Region urkundlich erwähnt. Wahrscheinlich gibt es das schon länger, aber man kann sagen, seit 500 Jahren wird dieser Käse nach unveränderter Rezeptur hergestellt. Was sicher speziell ist, oder? Die Fütterung der Tiere, die fressen nur Gras, also für ihre Kräuter, die da oben auf den Almen wachsen. Und auch die Herstellung, das ist noch richtig handwerklich, da siehst du keinen Chromstall. Das ist wirklich sehr, sehr traditionell.
Einer der Alpkäse in der Grotte hat einen ganz besonderen Platz. Direkt am Eingang in einer Art Schrein. Der Käse kommt aus einem städtischen Partnerschaftsprojekt mit 14 Kindern. 7 aus Holland, 7 aus der Schweiz. Und 2006 haben die sich getroffen und gemeinsam Käse hergestellt. Der ist dann gereift, bis die Kinder 18 Jahre alt waren.
So, und als die 18 Jahre alt wurden, wir hatten 2, hat man dann einen dann aufgeschnitten und so zum Zeigen.
Die Idee dahinter? Man wolle verdeutlichen, wie sich der Käse und die Kinder über die Jahre entwickelt haben. Und wie hat der Käse geschmeckt, fragen wir René.
Fürchterlich.
Naja, hoffen wir, dass das Urteil für die Entwicklung der Kinder besser ausfällt.
Tatsächlich ist das aber nicht mal der älteste Käse, der hier unten vor sich hinreift. Der ist nämlich von 1931, also 93 Jahre alt.
Er wurde gefunden, da hat man da einen gefunden in einem Bauernhof in Boltingen, etwa eine halbe Stunde von hier.
Wahnsinn, ja.
Und wie der schmeckt? Das könnt ihr euch jetzt selbst ausmalen.
93 und selbst 18 Jahre sind halt für einen Alpkäse etwas lang. Normalerweise lagert der Alpkäse ungefähr 4 Monate. Der Hobelkäse ungefähr 2 Jahre.
René erklärt die Schritte.
Ich sage immer, es gibt der Käse durchläuft 3 Etappen, wenn du so willst. Oder 3 Schritte. Der erste Schritt, das ist dann oben auf der Alp, wenn er produziert wird. Und dann die zweite Etappe ist eben in diesem anderen Lager im Grund. Und dort ist er auch flach und wird gewendet und geschmiert. Oder das ist eine andere Reifung. Und dann die dritte Etappe wäre dann noch hier das Final Aging, wenn du so willst. Ja, ja, genau. Und die vierte Etappe wäre dann noch der Konsum. Mit einem Glas Weißwein natürlich. Ja. Ein leichter Rotwein geht auch. Ja.
Das ist echt ordentlich Kilo Käse.
Ja, hier drin sind etwa 30 Tonnen. So.
Wahnsinn.
Und apropos Konsum. Den Alpkäse probieren wir noch in einer weiteren Form. Und dafür steigen wir wieder hinauf. Von ganz unten nach oben auf einen Hügel neben dem Eingang des Käsekellers. Und dabei schultern wir den Käse. Mit einem sogenannten Fondue-Rucksack. Den kann man in der Molkerei bei René und an weiteren Orten in Gstaad ausleihen. Im Rucksack ist alles, was man für ein Fondue-Essen braucht.
Uns fehlt nur noch der richtige Ort, um das Fondue zuzubereiten. Aber auch der ist schnell gefunden.
Ah, das ist also ein Fondue-Gackel und es ist eigentlich eine Pfanne, wo man das Fondue drin kocht. Und jetzt da, wo wir drin sitzen, das ist so ein überdimensioniertes Fondue-Gackel aus Holz. Und das wurde so angelegt, dass man eben in der Mitte ist ein Tisch und rundum ist eine Bank und da kann man sitzen und ein Fondue genießen.
Und das tun wir. Im runden, überdimensionalen Fondue-Topf aus Holz tunken wir Brot in die Mischung aus Berner Fondue-Käse. Und blicken auf die Berge, Chalets, auf Sahnen und Gstaad um uns herum.
Kannst du mal anhören? Mhm. Gut.
Und während wir anmerken, dass Fondue doch eigentlich ein Gericht für die Weihnachtszeit ist, belehrt René uns eines Besseren. Fondue, das geht nämlich immer. Zu jeder Jahreszeit.
Wenn es kocht.
Ja,
darf ich mal rühren?
Ja, das
bitte.
Und für alle, die uns nachmachen wollen, hier der Expertentipp für die richtige Mischung.
2 Drittel Käse, 1 Drittel Weißwein.
Okay.
Das ist klar. Das ist eine gute Mischung.
Ja.
Da kann ich mit arbeiten.
Aber der Alkohol geht dann weg, wenn es, es kocht.
Viele würden leider sagen.
Und noch einer. Ganz allgemein fürs Leben.
Leute, kauft Käse, ja.
Und wenn das der King of Cheese befiehlt, naja dann.
Und nachdem wir Käse in unterschiedlichster Form gegessen haben,
zugeschaut haben, wie er zubereitet wird
die musikalische Seite von Sahnen,
die gemütlichen Chalets und die vielfältige Natur rund um Gstaad erlebt haben,
wird es Zeit fürs letzte Kapitel dieser Geschichte.
Wir enden so, wie wir angekommen sind.
Wir setzen uns in die gemütlichen Sessel des Panorama-Express.
Schauen aus den großen Fenstern auf grüne Wiesen, weiße Gipfel, hölzerne Häuser.
Und verabschieden uns von den Bergen in Gstaad.
Diesmal mit einem Kribbeln im Bauch.
Und ziemlich viel Käse.
Das Ende.
Das war die letzte von 3 Folgen überm Berg und eine Reise nach Bern. Wenn ihr die beiden anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das doch nach.
Darin reisen wir in die Bundesstadt Bern und an den Bieler See. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie gerne und abonniert diesen Podcast.
Diese Staffel wurde produziert vom Studio ZX zusammen mit Made in Bern. Daran mitgewirkt haben Jonas Ross und Annalena Limpert.